Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo.
In Barcelona geboren, in Köln aufgewachsen, jetzt lebst du in Berlin. Wo ist dein Zuhause?
Ja, Berlin ist schon zu Hause geworden seit, ich glaube, 2001. Und fühle mich nach wie vor extrem wohl in dieser Stadt und liebe Berlin. Und es ist immer noch Barcelona, wo ich auch noch so zur Hälfte lebe, habe da noch eine kleine Wohnung. Und Köln löst natürlich schon auch Heimatgefühle aus. Da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und so weiter und so fort. Ja, das Gefühl von Heimat und Zuhause sein habe ich an einigen Orten.
Und wie viel Rheinländer steckt noch in dir? Also so viel, dass du auch Karneval feierst. Wir sind ja gerade in die 5. Jahreszeit gestartet.
Richtig.
Ja, feierst du oder feierst du eher nicht?
Karneval ehrlich gesagt lange nicht mehr. Fand das immer lustig, als ich noch dort gelebt habe. Aber genau, nee, so ein Jeck bin ich jetzt nicht, dass ich das hier auch in Berlin feiere. Leute sagen mir aber nach, dass ich nach ein, zwei Gläschen auf jeden Fall immer gern ins Kölsch zurückverfalle.
Wollte ich sagen, man hört dir das so jetzt auf den ersten Hieb gar nicht an.
Nee, aber geht schon, wenn
geht
ich möchte.
Schon. Man sagt ja den Katalanen nach, dass die eigentlich bei den Spaniern die Deutschen sind, dass sie gar nicht so sehr feiern. Wie ist das
die bei Langweiler.
Der gerne feiert oder eher auch nicht so?
Ich feiere schon gerne. Und das ist in meiner Familie wiederum ja auch gemischt in der spanischen, weil mein Opa wiederum war aus der Feiergegend Andalusien. Das sind ja die richtigen Spanier. Und meine Oma war aus den Pyrenäen, also Katalanin. Und die sind tatsächlich ruhiger. Die sind näher an den Franzosen oder an den Deutschen. Deshalb gibt's ja da auch ja immer wieder diese Konflikte, die so aufbrausen, jetzt natürlich durch die Krise.
Ja.
Man merkt schon, das geht tief. Ne? Das ist da nicht nur politisch und ökonomisch, sondern es ist auch wirklich in der Art und in der Kultur hat das nicht viel miteinander zu tun. Und Leute, die dann nach Katalonien kommen und denken, die kriegen da Flamenco und Stierkampf und dieses Ganze sind da falsch.
Dein Papa war Fernsehregisseur. Das heißt, man könnte denken, das Talent und die Liebe zum Film sei dir so ein bisschen tatsächlich in die Wiege gelegt worden.
Ja, also ich glaube, wenn er Bäcker gewesen wäre oder Metzger, dann weiß ich nicht, ob ich mich so sehr dafür interessiert hätte und mich dafür begeistert hätte. Das weiß ich nicht. Und dadurch, dass die Nähe zu dem Ganzen da war und mich das natürlich fasziniert hat, was der Vater macht, hat das ziemlich früh dann die Leidenschaft dafür entfacht. Ja, und allgemein in der Familie bei mir sind da ja viele gelandet. Also auch mein Onkel war ja Regisseur beim Hörfunk oder ist Regisseur beim Hörfunk. Mein anderer Onkel war bei der Deutschen Welle und meine Cousins sind auch entweder beim Hörfunk, beim Theater, Oper. Also das ist wirklich
erblich vorbelastet.
Ein bisschen, ja.
Ich habe gehört, dass du als ganz Kleiner immer dich tot gestellt hast und tot gespielt hast, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Stimmt das?
Ja, ich war da ganz gut drin. Ja, meine arme Familie musste mal herhalten für meine ersten Versuche, ja, als Schauspieler wahrscheinlich. Ich kann mich mitunter gar nicht mehr genau daran erinnern, weil ich das schon so früh gemacht habe. Und eine makabere Spezialität von mir war, mich totzustellen. Und habe mir da auch echt Mühe gegeben. Ne? Also mit Badewanne und Föhn und
aber der war nicht im Stecker.
Nee, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber ja, es war überzeugend und ich habe mich dann immer gefreut, wenn die Reaktion dementsprechend war, ne, dass meine Mutter sich erschreckt hat und das hat mir dann anscheinend schon früh Spaß gemacht, etwas vorzuspielen, mich zu verstellen und habe die Reaktion sehr genossen. Habe auch meine arme Familie mit endlosen Puppentheaterstücken, mit selbsterfundenen gequält und immer regelmäßig eingeschlafen. Aber so irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen und im Mittelpunkt zu stehen, war wohl immer mein Ding.
Mit 8 hast du einen Vorlesewettbewerb gewonnen und dann kamst du zum WDR.
Genau, Hörspiele gesprochen, was großartig war, was mir immer noch, ehrlich gesagt, große Freude bereitet, Hörspiele zu machen. So habe ich auch mein erstes Geld verdient, fand ich natürlich klasse. Meine erste Gage waren 35 Mark beim Westdeutschen Rundfunk. Und da wurde ich regelmäßig gebucht und das hat mich als Kind total gefreut, in so verschiedene Welten da einzutauchen und schon verschiedene Rollen zu sprechen. Bin darüber dann zum Synchron gekommen und dann letzten Endes auch zu einer Kinder- und Jugendagentur und dann auch zum Film und habe dann mit 15 den ersten Fernsehfilm gedreht und ja, und bin im Endeffekt ja dann auch dabei geblieben. Und wusste schon mit 16, 17, dass es mein Ding ist oder habe gehofft, dass es mein Ding ist.
Du hast aber tatsächlich dann erstmal das Abi durchgezogen, hast gesagt, das mache ich jetzt erstmal noch, aber ich weiß schon, dass ich Schauspieler werden will.
Der Wunsch, den habe ich mir vorher mir selber nicht erlaubt. Also ich empfand das, bis ich ja 16, 17 war, zu absurd, mir vorzustellen, Schauspieler zu werden. Aber dann, als ich gemerkt habe, wie mich das erfüllt, was für eine Freude mir das bereitet und wie sehr mich das das fasziniert, dass ich ab dann schon den festen Wunsch hatte, Schauspieler zu werden. Ich glaube, so richtig festgesetzt hat sich das dann so mit 16, 17.
Und das ging ja dann im Grunde genommen auch Schlag auf Schlag. Machen wir wirklich mal einen Sprung, denn der große Durchbruch kam dann natürlich mit Goodbye Lenin. Und das war so der erste Moment, wo du tatsächlich auch über einen roten Teppich hier in Berlin gelaufen bist mit kreischenden Mädels. Hast du da das auf dich bezogen oder dachtest du, irgendeiner läuft irgendwie vielleicht hinter dir oder so?
Nee, das ist mir mal ein paar Jahre später in Cannes passiert. Bin ich mich ausgestiegen und konnte mein Glück nicht fassen. Also kreischende Fans, die Daniel, Daniel schreien. Und ich dachte so, ja, jetzt bin ich aber wirklich angekommen. Das gibt's doch nicht. Lauf zum ersten Mal im Wettbewerb in Cannes und die Leute flippen aus. Und ich drehe mich um, will eigentlich schon zu einem Kuli greifen, um Autogramme zu geben. Und hinter mir war halt Daniel Auteuil, der französische Schauspieler. Der gemeint war. Wichtige Momente, wichtige Dämpfer im Leben, die einem zeigen,
wo man steht.
Genau, wo man steht.
Aber trotzdem nochmal zu Goodbye Lenin. Da war ja tatsächlich ein großartiges Publikum auch hier. Also wenn wir jetzt mal auf die Berlinale gucken, Dustin Hoffmann saß im Zuschauerraum.
Wo ich mich noch daran erinnere, ist, dass mir dann auch, das war ein wunderbarer Abend für mich in meinem beruflichen Leben, weil mir der Shooting Star Award überreicht wurde von Dennis Hopper außerdem. Auf der Bühne vor dem Film. Es war eh schon aufregend genug, ne? Also dann ging der Film los.
Eine andere witzige Geschichte, du wolltest auf deine eigene Premierenparty gehen und man hat dich erst nicht reingelassen. Erzähl mal, wie war denn
das? Er stand so ein Gorilla und hat gesagt, nee, kommst du nicht rein. Und das Plakat war hinter ihm, weil ich gesagt habe, sag mal, du Vollidiot. Ich spiele da mit. Das bin ich. Lass mich doch bitte auf meine eigene Party. Das war dann echt so ein Heckmeck. Also ich meine, Wahnsinn. Was für ein Idiot. Und dann, wurde mir auch gesagt, nee, geht gar nicht. Nicolas Cage ist da. Und ich sage, es interessiert mich doch nicht, ob Nicolas Cage auf unserer Party ist. Ich meine, ich muss doch wohl den eigenen Film feiern dürfen. Ja. Nicolas Cage war dann tatsächlich bei uns auf der Feier. Das war ja auch nett, dass er da war.
Aber der hat dich dann schon erkannt.
Ich glaube sogar, ja.
Du hast ja gerade schon wieder einen Preis bekommen. Du bekommst ja ganz viel, aber gerade vom Männermagazin ausgezeichnet in der Kategorie Filmnational. Was bedeutet dir denn sowas, so eine Auszeichnung?
Nee, ich habe mich total geehrt gefühlt durch diesen Preis. Auch weil der Chefredakteur, der sehr, sehr nette José Redondo Vega, die Laudatio auf mich gehalten hat, die wahnsinnig charmant war. Also wirklich ganz tolle Worte an mich gerichtet und ich war ehrlich gesagt extrem gerührt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das dann so bei dem GQ Award dann so feierlich wird. Und ich war auch beeindruckt von den Leuten, die da waren. Also dass Mads Mikkelsen da war und Isabelle Huppert und so. Das war eine extrem niveauvolle, tolle, kurzweilige, lustige Veranstaltung. Ich war echt begeistert. Ja, freue mich natürlich über jede Auszeichnung.
Und solche Partys, ist das dein Ding oder ist das Pflicht oder Kür für dich? Kannst du da richtig auch Spaß dran haben?
Ach, es kommt immer drauf an. Wenn eine Veranstaltung so gelungen war wie die von den GQ Awards, kann ich das total genießen, weil alles einfach stimmte. Der Ort war toll und man hat auch einige vertraute Gesichter gesehen, auf die ich mich gefreut habe, mit denen ich gerne gequatscht habe. Und manchmal gibt's auch Veranstaltungen, die ziehen sich wie ein Kaugummi, die sind pupslangweilig und man zählt die Sekunden, bis man wieder gehen darf. Und
fragt sich, was sind das alles für Leute?
Richtig.
Ja. Du wirst ja in letzter Zeit ganz oft bezeichnet als unser Star in Hollywood. Wie fühlt sich das an?
Also ich mache mir da ehrlich gesagt jetzt nicht so die Gedanken über irgendwelche Betitelungen oder Überschriften oder...
aber es klingt ja schon groß. Unser Star in Hollywood. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten, ja?
Nee, ich meine, und es ist ja auch das, was ich dann jetzt, würde ich mal sagen, zu 80% pressemäßig dann über mich erfahren habe oder gelesen habe, ist total herzlich und wahnsinnig nett gemeint. Und das nehme ich natürlich dann gerne an. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Könntest du dir vorstellen, ein paar Jahre mal nach Hollywood tatsächlich zu gehen?
Ich bin, jetzt wo man so ein paar Leute kennt und sich einfach wohler fühlt, weil man nicht mehr so erschlagen ist von dem Ganzen und das Ganze auch mit Humor nehmen kann, weil das ist ja eine abgefahrene Stadt, ne? Und viele Klischees treffen ja natürlich zu. Das heißt, wenn man nicht darauf gefasst ist und das erste Mal da ist und alleine ist, wie ich das damals war, als ich mich dann vorgestellt habe bei amerikanischen Agenturen, ist man erstmal völlig erschlagen. Also und ehrlich gesagt auch geknickt, weil man so geplättet ist, ne? Ja. Und alle sind Schauspieler, alle wollen und alles so mal. Also man ist echt überfordert als Europäer. Also so ging es mir auf jeden Fall. Und jetzt mittlerweile fühle ich mich da echt ganz wohl. immer für so eine kurze Zeit und dann zieht es mich aber immer wieder nach Europa. Also eine Stadt, die eine Option sein könnte für so eine gewisse Zeit, wäre New York für mich, weil das ist wirklich eine wunderbare Stadt. Und da fühle ich mich und habe ich mich auch schon immer sehr zu Hause gefühlt. Die ist ja auch wahnsinnig international und europäisch auch und da das die mag ich sehr.
Du bist ja mehrsprachig tatsächlich aufgewachsen. Woher sprichst du so sensationell Englisch?
In der Schule gelernt und dann viel in England gewesen und viele englische Freunde.
Du hast kaum Akzent, also muss man wirklich mal sagen, das ist unglaublich.
Ja, ich habe das Glück gehabt, ein gewisses sprachliches Talent oder ein Ohr dafür zu haben. Da bin ich jetzt sehr, sehr froh, dadurch, dass ich jetzt in meinem Beruf auch jetzt die Möglichkeiten sich dadurch ergeben, nämlich im Ausland zu drehen, kommt natürlich ja auch daher, dass ein gewisses sprachliches Talent vorhanden ist. Ne?
Wenn du so die letzten beruflichen Jahre Revue passieren lässt, kannst du das überhaupt schon realisieren, was da passiert ist? Oder ist das noch so ein bisschen wie ein Traum?
Ja, man gewöhnt sich an alles. Also das ist aber auch gut so, weil die Aufregung dann nicht mehr so da ist. Und wenn es eine Aufregung ist, dann eine positive, aber es ist kein Bammel mehr davor verbunden oder Nervosität, ne, die dich blockiert und im Spiel behindert. Ne? Das heißt, man ist nicht mehr so starstruck und fällt komplett um, wenn man so jemanden begegnet, sondern man ist einfach nur positiv aufgeregt und glücklich darüber, mit diesen Leuten arbeiten zu dürfen, aber auf gar keinen Fall ängstlich. Ne? Mhm. Und das ist gut. Also man begegnet denen auf Augenhöhe. Das liegt aber auch an den Kollegen, die ich so behandeln. Und ich kann da echt nur die größten Komplimente aussprechen, was das Verhalten angeht, von den Schauspielern, mit denen ich zu tun hatte, wie die auf einen zugehen. Ne? Mhm. Also sie haben mich wirklich total herzlich, großzügig und total locker und entspannt behandelt. Mhm. Das rechne ich denen allen sehr hoch an.
Als du Niki Lauda spielen solltest, da hast du vorher gesagt, da hast du ein bisschen Muffensausen gehabt davor. Warum gerade davor?
Naja, das hing an Niki Lauda, weil der ist, der hat ja die Diplomatie nicht gerade erfunden und ich wusste, der ist sowas von furztrocken und direkt. Der hätte mir einfach ins Gesicht gesagt, wenn er mich für den Falschen hält, ihn zu spielen und wenn er mich doof gefunden hätte. Und ich wusste, dass ich, um das gut hinzukriegen, einfach Zeit mit ihm brauche und viel Zeit mit ihm verbringen will. Und da war ich mir einfach nicht sicher, ob er da Bock drauf hat. Mhm. Und ich war insofern also sehr nervös vor unserem ersten Treffen, weil ich dachte, wenn er mich kacke findet nach 5 Minuten, dann habe ich nicht viel Zeit mit ihm und dann wird das schwierig in der Vorbereitung. Mhm. Ne? Weil ich hatte so viele Fragen und musste den so lange studieren, um ihn auch zu kapieren als Mann, dass ich einfach darauf gehofft habe, dass der mich mag. Und das ist zum Glück eingetreten. Da war ich echt erleichtert. Er meinte ja beim ersten Telefonat wirklich, bring nur Handgepäck mit, falls wir uns nicht vertragen, kannst dich gleich wieder verpissen.
Und was hat er dann hinterher zu dem Film gesagt, als er ihn gesehen hat?
Ja, er war völlig begeistert. Und zwar wirklich auf extrem emotionale Art, was ich so gar nicht von ihm kannte. Und was für mich im Nachhinein die allergrößte Auszeichnung war. Also, und es kam, ich habe ein paar Fahrer danach, ich habe Lewis Hamilton auf einer Veranstaltung in London getroffen, der völlig überschwänglich von dem Film geredet hat und so begeistert war. Und Nico Rosberg und andere, die echt extrem angetan waren von dem Film, was mir extrem viel bedeutet als Profis und sich nun wirklich auskennt in der Welt. Aber natürlich vor allem, dass Niki zufrieden und glücklich war mit dem Film, hat uns allen sehr viel bedeutet.
Du hast ja in Goodbye Lenin und dann auch in den Folgefilmen meistens immer so den lieben Jungen von nebenan gespielt. Und dann kam Wolfgang Becker, derselbe Regisseur, und hat mit dir Kaminski und ich gedreht, wo du selber sagst, du hast ein Arschloch gespielt. Mhm. Und hast auch selber gesagt, so sympathisch bist du eigentlich gar nicht. Und deine Mama wiederum zitiert, die gesagt hat, manchmal seist du eine intrigante kleine Ratte. Ja. Wie macht sich die dann bemerkbar, die intrigante kleine Ratte?
Ich kann in meinem Humor schon fies sein und manchmal kann ich den Bogen überspannen und Leute, die nicht so besonders gerne über sich lachen, haben dann ein Problem. Und leider merke ich das manchmal zu spät. Und es gibt so einige bei uns in der Familie, die so sind. Also ich habe auch einen Cousin von mir, den ich sehr schätze, der ist ganz genauso. Und wenn wir dann auch noch zusammenkommen, dann wird's unangenehm.
Verstehe. Was muss denn eine Rolle haben, damit sie dich packt, damit du sagst, das ist es?
Mich muss natürlich die Geschichte per se interessieren, die Welt, in der das Ganze stattfindet und die Figur muss mich reizen. Das ist erstmal völlig egal, wie groß oder wie klein eine Rolle ist, ob sie weit weg von mir entfernt ist oder näher an mir dran. Das ist etwas, was entsteht beim ersten Lesen. Also wenn sich der Kopf gleich öffnet und die Fantasie gleich loslegt und man sich gleich schon Gedanken darüber macht und eine Vorstellung hat, was man da mitmachen könnte mit dieser Rolle. Und wenn man das Drehbuch auch nicht aus der Hand legen mag und das in einem Rutsch durchliest, wie man das ja manchmal auch mit Romanen macht, die einen total fesseln, dann ist das immer ein gutes Zeichen.
Wenn der Funke so also, überspringt sofort.
Richtig. Und ich merke schon auch, dass wenn man längere Zeit sich in einem bestimmten Genre, in einer bestimmten Welt aufgehalten hat, dass man das dann gerne kontrastieren möchte mit was anderem. Das heißt, ganz blöde gesagt, also wenn man so ein richtig intensives Drama hinter sich hat und der Zufall ist so will und dann eine gut geschriebene Komödie darauf folgt, dann ist das natürlich klasse. Ne? Mhm. Und das ist aber alles natürlich in unserem Beruf schwer steuerbar, unvorhersehbar. Und das ist ja auch etwas, was den Reiz ausmacht, aber was einen auch manchmal in den Wahnsinn treibt. Ne? Es ist wenig, du kannst wenig kontrollieren. Mhm. Du kannst nicht wissen, was als nächstes kommt. Du kannst nicht wissen, ob das, was du gerade angenommen hast, auch so wird, wie du dir es vorstellst. Das heißt, es ist immer wieder ein Abenteuer, wo du nicht weißt, wie das Ende sein wird.
Mhm. Im Rausch der Sterne gerade zu erleben, ein sensationeller Film, finde ich. Also das war für mich ein Film mit Drehtür. Ich bin da rausgegangen, hätte sofort wieder reingehen können.
Ach echt, danke, das freut mich.
Wirklich toll. Tolle Schauspieler, tolle Bilder, tolle Story.
Vielen Dank.
Du bist der Restaurantmanager, was dir ja so ein bisschen auf den Leib geschnitten ist, denn du hast ja selber eine Tapasbar hier in Kreuzberg.
Genau. Und von daher war also das Thema für mich gleich interessant. Ne? Also das hat mich gleich angefixt, die Restaurantwelt. Und in diesem Film geht's ja dann auch noch weiter, weil es spielt ja in der Michelin-Sterne-Welt. Und ich wurde da auch eingearbeitet als Restaurantleiter. Ich habe dann eine Woche in so einem Zwei-Sterne-Restaurant in London gearbeitet und habe gemerkt, wir können ja froh sein, dass wir nur eine Tapas-Bar in Kreuzberg haben, in Anführungsstrichen, weil der Druck dort in diesen Restaurants nochmal 100-mal, 1000-mal höher ist. Also das ist so eine extreme Perfektion und ein Leistungsdruck, das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn.
Und du stößt ja dann tatsächlich auch auf einen absoluten Perfektionisten, nämlich Bradley Cooper. Wie war denn deine erste Begegnung mit ihm?
Auch da muss ich sagen, es gab einen kurzen Moment der Aufregung. Wir hatten uns schon mal auf irgendeiner Veranstaltung gesehen und hatten ein sehr angenehmes Gespräch miteinander. Das heißt, ich hatte noch in Erinnerung, dass die Chemie wahrscheinlich wohl schon stimmen könnte. Mhm. Also der war da sehr, sehr sympathisch und hatte mich auf den Film Rush angesprochen und hatte mir gesagt, wie toll er diesen Film fand, und das hat er auf eine sehr rührende und ehrliche Art getan. Das fand ich, war mir gleich sehr sympathisch. Und dann hatten wir uns aber eine Weile nicht gesehen und dann ging es jetzt an diesen Film, und wie man ja in einem Film sehen wird, kommen wir uns ja auch näher. Das heißt, ich habe gehofft, dass ich mich nicht getäuscht hatte in meinem Gefühl, dass wir gut miteinander können. Und wie gesagt, und dann ging es ganz schnell. Der hat mir jegliche Befangenheit genommen und nach 5 Minuten haben wir uns schon totgelacht. Ich weiß nicht mehr, über irgendeinen total albernen Kram. Das heißt, wir waren da auch uns humormäßig extrem nahe. Und er hat mir auch irgendwann nach ein paar Wochen gesagt, irgendwie, dass ihm das Spaß macht mit mir und allgemein auch mit den ganzen anderen internationalen Kollegen, und dass wir, egal aus welchem Ort wir sind, ne, er irgendwo aus dem Amiland, ich aus Köln, der andere aus Paris und Rom, und dann trotzdem irgendwie an einem Drehort das so schnell vergessen ist, weil wir in so vielen Dingen tatsächlich dann auch gleich ticken, ne, als Schauspieler.
Wie war denn so die Stimmung insgesamt am Set? Denn ihr habt ja doch sehr konzentriert sicherlich arbeiten müssen. Das kostet ja auch alles Geld. Wie stellt man sich das vor? Gibt's da so wirklich auch Situationen, wo man einfach dann auch nur noch albern ist, wo man einfach auch nicht mehr kann durch die Anspannung?
Na, ich freue mich, wenn so gearbeitet wird, weil alle, die wir da dran beteiligt waren, waren uns tatsächlich da sehr ähnlich. Also extrem diszipliniert und konzentriert. Ne? Also da gab es dann keine Probleme für den Regisseur, diesen Haufen im Griff zu behalten. Und John hat eine gute Autorität, ohne laut werden zu müssen. Aber dieses Chaos in der Küche, was tatsächlich da war, weil das alles sehr authentisch war. Wir hatten wirklich also eine voll funktionierende Küche. Alle Komparsen waren Profis aus einem Restaurant. Aber wir hatten ja wirklich diese Szenen mit vielen Schauspielern, mit vielen Komparsen.
Und wo das auch wirklich Hand in Hand gehen musste.
Ja, also, und wo es heiß, so wo es tatsächlich heiß war, ne, weil die Leute wirklich geschwitzt haben, es war kein Fake und wirklich der Druck da war, weil diese Speisen auch perfekt präsentiert werden mussten und gekocht werden mussten, und Bradley und Sienna ja auch nie ein Handdubel wollten. Das heißt, das wurde wirklich alles von denen gemacht. Das heißt, dieser Druck war relativ nah dran an dem, wie ich das kenne aus dem Restaurant, hier aus meiner Tapasbar, wenn wirklich die Gerichte geliefert werden sollen und der Laden voll ist. Ja. Ne? Und das hat aber echt wunderbar funktioniert, weil jeder echt echt da extrem professionell war und das jetzt nicht einfach nur so eine Spaßveranstaltung war. Aber trotzdem ist es schön, wenn die Stimmung eine leichte und eine herzliche ist über den Dreh hinaus. Das heißt, wir haben uns privat bei Bradley Cooper getroffen und zusammen gekocht, weil wir uns gut verstanden. Ne? Und das ist auch nicht immer der Fall. Es gibt ja auch die Filme, wo dann jeder in sein Wohnmobil geht oder jeder in sein Hotel. Und
genau.
Man versteht sich am Set, es ist okay, es ist respektvoll, aber man interessiert sich dann nicht weiter für den anderen darüber hinaus. Und es ist schön, wenn sowas passiert, dass man wirklich zu so einer Gruppe für so einen bestimmten Zeitraum zusammenkommt und auch wirklich Spaß aneinander hat. Ne?
Ja,
und
besser geht's eigentlich nicht. Ne?
Ja. Nee, und da hatte ich extremes Glück, weil da war keiner dabei, ich weiß nicht, wie die anderen von mir denken. Also ich sage, da war keine Arschkrampe dabei, vielleicht denken die, dass ich derjenige war, aber
das beruht ja eigentlich immer auf Gegenseitigkeit, ne? Entweder das passt oder das passt nicht.
Genau. Genau.
Und ihr hattet natürlich auch einen großartigen Regisseur. Inwieweit hat er euch natürlich geführt, aber inwieweit hat er euch auch machen lassen? Also inwieweit ist man da immer noch frei, so ein bisschen in der eigenen Gestaltung?
Also die gute Mitte, würde ich sagen. Ne? Weil, wie gesagt, er ist ein sehr erfahrener Mensch im Fernseh- und im Kinobereich, der John Wells. Und der hat... Der weiß einfach viel. Der ist extrem schlau, ein sehr guter Regisseur und man fühlt sich in guten Händen und gut geführt. Also da gab es keinen Moment, dass man seine Autorität in Zweifel setzt und sonst hat er aber auch Sachen zugelassen. Ideen, die man selber reingebracht hat. Ne? Dass ich mit dem spanischen Akzent spiele und überhaupt aus Spanien bin, meinen ganzen Background habe ich mir selber zurechtgelegt und habe ihn gefragt, ob er das in Ordnung findet und hat das auch akzeptiert und fand es gut.
Und als du den Film jetzt das erste Mal in Gänze gesehen hast, ist er so geworden, wie du dir vorgestellt? Hast?
Ja.
Oder noch
ich
besser?
Bin zufrieden. Nee, ich bin sehr zufrieden. Ja, ich bin extrem selbstkritisch, dass ich sage, ich bin zufrieden mit dem Film. Eine Menge. Ich will, dass die Magen knurren und dass man danach unbedingt was futtern geht. Und sei es eine Currywurst oder ein Michelin-Restaurant.
Oder
aber
Tapas
die Leute,
in Kreuzberg.
Genau. Die Leute besser, wenn es geht, am frühen Abend oder am Nachmittag den Film schauen. Oder auch am Abend und danach nochmal richtig zulangen.
Im Rausch der Sterne. Daniel, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht.
Danke.